Der Herr ist auferstanden. Jesus lebt. Das ist die beste Botschaft, die in dieser Welt verkündigt werden kann. Es gibt nichts Großartigeres, das zu sagen ist in dieser Welt, als dass Jesus auferstanden ist. Jede Rede, die wir hören, liegt alles unter diesem Level, jede Botschaft liegt alles unter diesem Level, dass Jesus auferstanden ist, ist die größte Botschaft, gestorben und auferstanden. Es ist die Sensation der Weltgeschichte schlechthin, dass Jesus nach seiner Hinrichtung im Grab, nicht im Grab geblieben war, sondern auferweckt wurde. Damit besiegte Jesus den größten Feind des Menschen, den Tod. Oder anders gesagt, das Totenreich konnte Jesus nicht zurückhalten und deshalb ist Jesus stärker als das Totenreich und deshalb wissen wir, dass es eine Auferstehung gibt, weil das Totenreich uns nicht halten wird. Durch seine Auferstehung hat er die Schlüsselgewalt über dieses Totenreich. Jesus sagt selbst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Wenn uns also jemand vom Tod und vom Totenreich befreien kann, dann ist es einzig und allein Jesus, der Auferstandene, und genau deshalb, weil er auferstanden ist. Die Bedeutung der Auferstehung wird von vielen Menschen nicht verstanden. Sie finden es nicht wichtig, ob Jesus wirklich auferstanden war oder nicht. Und vielleicht gibt es auch unter uns Leute, denen das nicht besonders wichtig scheint. Hauptsache, wir glauben doch an Jesus. Nur wenn Jesus nicht auferstanden ist, an welchen glauben wir dann? Wenn wir nämlich an einen toten Jesus glauben, dann ist das, was wir glauben, absolut bedeutungslos. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, würden wir an einen toten Gott glauben. Es stimmt, man kann an dieser Frage verschiedener Meinung sein. Wollen wir aber die biblischen Aussagen ernst nehmen, dann gibt es nur eine einzige richtige Meinung. Jesus war auferstanden und er hat das Grab mit seinem Auferstehungsleib verlassen. Es gab keinen Leichnam mehr. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre der christliche Glaube bedeutungslos. Er würde vielleicht zur Befriedigung unseres religiösen Bedürfnisses dienen, mehr nicht. Und wie wichtig die Auferstehung von Jesus ist, macht der Apostel Paulus den Christen in Korinth deutlich. Er schreibt, ist Christus nicht auferstanden, ist euer Glaube eine Illusion oder eine Einbildung. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Denn man kann nämlich darüber streiten, was ist wichtiger, Karfreitag oder Ostern. Ist beides gleich wichtig. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre das, was er am Kreuz getan hat, bedeutungslos, dann wäre er einfach gestorben. Die Inkraftsetzung unserer Lösung, die Jesus am Kreuz errungen hat, geschieht in der Auferstehung. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Schlicht und ergreifend. Der christliche Glaube hätte nur im Diesseits eine geringe Bedeutung. Aber im Jenseits, in der Ewigkeit, wäre er bedeutungslos. Wäre Jesus nicht auferstanden, würden wir am Ende unseres Lebens als Betrogene dastehen. Wir hätten ein Leben lang etwas geglaubt, hätten gebetet, hätten Predigten gehört, hättet die Bibel gelesen und am Ende würden wir dastehen als Betrogene. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, es ist eben nicht ein Detail. Es ist nicht eine Sonderlehre, es ist eine Hauptlehre, ein Kern. Es gäbe für uns weder Himmel, nur die Hölle. Unsere Sünden wären nicht vergeben, es gäbe keine Auferstehung der Toten, keinen Himmel, keine Herrlichkeit, keine Wohnungen, die uns Jesus bereit macht. Es gäbe nichts, nichts außer Verlorenheit. Und deshalb sagt Paulus, wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Oder Luther macht es noch ein bisschen volkstümlicher, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist jede Orientierung, jede Anstrengung, ein moralisches Leben zu führen, wirklich absolut sinnlos. Dann könnten wir so leben, leben wir, denn morgen sind wir tot. Wenn Jesus im Grab liegen geblieben wäre. Aber weil wir wissen, jedenfalls die meisten von uns, dass Jesus aus seinem Grab herausgekommen war, und deshalb ist Ostern das Freudenfest schlechthin. Jesus ist auferstanden. Und natürlich kann ich verstehen, wenn Menschen mit der Vorstellung, dass ein Verstorbener auferweckt wird, Mühe haben. Schließlich hat vermutlich noch niemand von uns irgendeinen erlebt, der gestorben ist und dann wieder auferweckt wurde. Das wäre ja ein unglaubliches Erlebnis. Das würde man nie mehr vergessen. Selbst die Jünger hatten große Schwierigkeiten zu glauben, dass Jesus das Grab verlassen hatte und auferstanden war. Tiefe Zweifel beherrschten sie, obwohl, das muss ich dann noch sagen, obwohl die Jünger sehr wohl ein Beispiel einer Totenauferweckung hatten. Wer? Lazarus, sie haben das schon mal gesehen. Also sie hätten das schon ein bisschen besser, ein bisschen mehr glauben können. Aber wir wollen das nun sehen am Thomas, der zu Unrecht als der Ungläubige bezeichnet wird, wie wenn die anderen gläubiger gewesen wären, aber das werden wir noch sehen. Lesen wir mal, was Johannes in seinem Evangelium schreibt. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durchbohrte Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seiten legen. Vorher glaube ich es nicht. Voilà. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Jetzt möchte ich da noch was einschieben, was ich gar nicht geplant habe, aber wenn ihr da auch seid, da die jungen Spiegels, möchte ich das noch sagen. Wie kann Jesus durch verschlossene Türen gehen? Wie funktioniert das? Also könnt auch andere können antworten. Wieso kann Jesus in einen Raum eintreten, bei dem die Türen verschlossen sind? Die Fenster?
Er ist in einer anderen
Dimension. Wie kann man das beschreiben, diese Dimension? Jesus wechselt von der unsichtbaren in die sichtbare Welt. Er hat den Auferstehungsleib. Und deshalb, es ist nicht so, dass er durch die Türe hindurchgelaufen ist, sondern er ist von der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt getreten. So, jetzt wisst ihr es. So funktioniert das. Das können wir aber noch nicht. Da müssen wir noch warten. Wir haben noch nicht den Auferstehungsleib. Aber deshalb kann Jesus in verschlossene Räume erscheinen, weil er wie aus der unsichtbaren Welt in die Sichtbare hineintritt und für ihn sind dann diese Türen und Mauern nicht relevant. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas war übrigens kein gleichgültiger und leichtfertiger Jünger. Mit ganzer Hingabe folgte und diente er Jesus. Er war bereit, für und mit ihm in sein Leben zu riskieren. Als Jesus in eine gefährliche Situation sich begeben wollte, die Jünger dachten, ja, das wird unser Ende sein, wenn er dorthin geht. Und sie mucken ein bisschen. Und dann sagt Thomas, lasst uns mitgehen, also mit Jesus, um mit ihm zu sterben. Also wir haben es hier wirklich mit einem guten Jünger zu tun, der bereit war, mit seinem Herrn in den Tod zu gehen. Hingebungsvoller kann man Jesus nicht folgen. Doch nach der Hinrichtung ihres Meisters überfiel die Jünger eine unsägliche Trauer. Wie eine verscheuchte Herde ohne Hirte irrten sie umher. Sie mussten damit rechnen, von den Juden verfolgt, gepeinigt und sogar gesteinigt zu werden. Johannes berichtet, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Trotz verschlossenen Türen trat nun Jesus am Sonntag nach der Kreuzigung in diesen Raum. Thomas war abwesend, wir wissen nicht warum, vielleicht brauchte er selber Zeit für sich, um mit dieser Trauer fertig zu werden. Später traf Thomas die Jünger und die waren natürlich begeistert und erzählten ihm, sie seien Jesus begegnet, er hätte ihnen die Wundmale gezeigt, es sei einfach unfassbar. Thomas dachte, das kann nicht wahr sein. Das ist unmöglich. Und trotzig sagt er, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen legen und meine Hand in seine durchbohrte Seite. Vorher glaube ich es nicht. Punkt. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Und schwärmen, wie ihr wollt. Und begeistert sein, wie ihr wollt. Ich glaube es erst, wenn ich ihn mit eigenen Augen gesehen und wenn ich ihn berührt habe. Er konnte und wollte nichts glauben, was mit seiner Vorstellungswelt nicht in Einklang zu bringen war. Er wollte erst glauben, wenn er Jesus mit eigenen Augen gesehen hat und seine Wundmale berührt. Ich kann Thomas sehr gut verstehen. Vermutlich hätten wir ähnlich reagiert. Nicht selten verhalten wir uns wie Thomas, obwohl wir Jesus kennen, wünschen wir von ihm spezielle Zeichen, die uns zeigen, dass er uns liebt. Liebesbeweise Gottes. Am liebsten möchten wir natürlich Jesus sehen und anfassen. Und wenn mir jemand würde sagen, dass Jesus jetzt Bürkliplatz ist in Zürich, dann würde ich gleich den Gottesdienst abbrechen und dorthin gehen. Dann würde ich sagen, kommt Leute, müssen wir gar nicht mehr zuhören, wir gehen gerade zu Jesus selber, könnt ihr ihn selber fragen. Natürlich wollen wir ihn gerne sehen, würden wir ihn gerne anfassen. Wie Thomas möchten wir sehen, wem wir unser Vertrauen geschenkt haben. Doch das geht nicht. Paulus sagt, wir leben noch in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens. Wer schauen und anfassen möchte und nicht allein dem vertrauen will, was Gott uns in der Bibel sagt, der begibt sich auf einen ganz gefährlichen Weg. Der wird anfällig für Irrlehren jeglicher Art. Der Beweis für die Liebe Gottes zu uns finden wir in der Liebestat Gottes. Paulus schreibt es so, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und ich möchte es einfach nochmal sagen, ihr wisst, dass ich das halt immer wieder sage, aber das muss uns einfach wie immer präsent sein. Es gibt nicht mehr Liebe, als uns Jesus gegeben hat, indem er am Kreuz gestorben ist. Du kannst nicht einen größeren Liebesbeweis bekommen. Wenn du dafür betest, dass du deine schwierige Prüfung bestehst und du bestehst sie und du dankst Gott dafür, weil du der Überzeugung bist, er hat mir geholfen, ist das wunderbar, aber es ist nie ein so großer Liebesbeweis, wie er dir schon gebracht hat. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis. Das heißt, Gott hat dir schon zu Beginn die ganze Liebe gezeigt. Mehr kann man nicht lieben. Mehr kann man nicht bekommen. Und deshalb können Menschen, die in diesem Sinn glauben, selbst wenn sie krank sind, selbst wenn sie sterbenskrank sind, können sie Hoffnung schöpfen und sind dankbar für das, was Jesus für sie getan hat, weil sie wissen, das ist die Liebe Gottes. Er muss mich nicht gesund machen, um zu glauben, dass ich geliebt bin, sondern er ist für mich am Kreuz gestorben. Mehr Liebe gibt es nicht. Und wenn er mich gesund macht, ist das toll, aber sterben muss ich eh früher oder später. Irgendwann komme ich nicht drum herum, außer Jesus kommt vorher. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Einen größeren Liebesbeweis der Liebe Gottes gibt es nicht. Mit seinem Tod am Kreuz hat Gott uns gezeigt, wie unermesslich groß seine Liebe zu uns ist. Jesus hatte ein gewisses Verständnis für die Not von Thomas. Aber Thomas musste doch noch eine Woche warten, bis Jesus ihm begegnete. Und wieder betrat er den verschlossenen Raum, wo sich die Jünger befanden. Diesmal war Thomas auch bei den Jüngern. Sie schlossen ihn nicht aus, die Jünger, weil er ihnen nicht glaubte. Sie waren ihm offenbar nicht böse. Sie kannten sich selbst gut genug, denn jeder von ihnen glaubte erst, dass Jesus auferstanden war, als sie ihn gesehen hatten und als er ihnen die Wunden gezeigt hatte. Die anderen waren gar nicht besser als Thomas. Von daher wehre ich mich immer ein bisschen für den Thomas, weil der Thomas, der hatte nur das Pech, dass er beim ersten Mal nicht dabei war. Die anderen Jünger wären alle auch ungläubig. Die waren alle auch ungläubig. Die Frauen, die Jesus gesehen hatten, den Frauen, die Jesus gesehen hatten, glaubten sie nicht, als sie ihnen berichteten, das Grab war leer. Die Apostel hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Frauengeschwätz, haben sie gedacht. Was sie uns erzählen, das glauben wir nicht, das kann nicht sein. Und als Maria von Magdala das ihnen erzählte, glaubten sie auch nicht. Maria aus Magdala berichtete den Jüngern, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr. Keiner der Jünger konnte sich eines vorbildlichen Glaubens rühmen. Deshalb werden sie die Reaktion von Thomas gut verstanden haben. Jesus betrat nun den Raum und als erstes sagte er, Friede sei mit euch. Wie wohltuend muss das gewesen sein für diese Männer. Wenn der Herr aller Herren zu den verängstigten Jüngern kommt und ihnen zuerst einmal den Frieden zuspricht. Keine Schimpfworte, keine Belehrung, keine Vorwürfe. Wären ja Grund genug gewesen, Jesus hat ihnen dann schon noch einen Vorwurf gemacht. Aber zuerst betritt er den Raum und sagt, Friede mit euch. Zuerst bringt er den Frieden. Und wie nötig hatten sie diesen Zuspruch, die verängstigte, kleine und hilflose Gruppe von Menschen, die sich von verschiedenen Seiten bedroht wusste. Wenn Jesus seinen Freunden begegnet, dann bringt er diesen tiefen Frieden mit. Es ist nicht der Weltfriede, den Jesus mitbringt, sondern der Friede mit Gott, dem Schöpfer. Durch das Opfer am Kreuz hat Jesus unsere Schuld beseitigt und dadurch die Versöhnung mit Gott ermöglicht. Und die Versöhnung mit Gott, das bringt den tiefen Frieden. Und das ist das, was Menschen bis heute erleben. Sie kennen bis dahin den Frieden nicht, den Gott schenkt, bis dass sie sich versöhnen lassen durch Jesus Christus. Und plötzlich merken sie, von was wir eigentlich sprechen. Was für ein Friede das ist. Das können wir uns manchmal gar nicht mehr vorstellen. Die langgläubig sind, die sind sich schon so an diesen Frieden gewöhnt, dass die das gar nicht mehr merken. Wir merken das gar nicht mehr, das ist uns so selbstverständlich. Wie wäre es für uns selbstverständlich, dass wir duschen können, weil wir genug Wasser haben? Aber wir müssen mal unser daran erinnern, wie das wäre, wenn wir nicht mit Gott versöhnt wären, hätten wir diesen tiefen Frieden nicht in uns. Den kannst du nur erleben, wenn du dich auf Jesus einlässt. So dürfen wir diesen Zuspruch von Jesus an seine Jünger auch ganz persönlich nehmen, wenn wir Jesus nachfolgen. Friede sei mit euch. Jesus will Frieden in dein Leben hineinbringen. Und wenn du Jesus begegnest, begegnest du dem Friedensstifter. Gott hat immer Gedanken des Friedens über denen, die ihn lieben. Und so sagte es zu seinem Volk schon damals früher, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, das Ende, das ihr wartet. Gott hat Gedanken des Friedens über dir. Er möchte dir Frieden schenken. Und wenn du diesen Frieden noch nicht angenommen hast, kannst du es heute tun. Gott will Frieden mit dir machen. Er will sich versöhnen. Aber wenn du nicht willst, Versöhnung braucht immer zwei Seiten. Gott hat seinen Schritt zur Versöhnung getan, hat seinen Sohn geschickt, hat ihn geopfert und er ist auferstanden und seinen Teil hat er gemacht. Es ist über Facebook, die Facebook haben. Ich weiß, es ist jetzt umstritten, Facebook, aber es geht mir jetzt nicht um Facebook selber. So, bei Facebook klicke ich jemanden an und sage, ich möchte dein Freund werden. Und dann ist es einem anderen überlassen, ob ich anklicke, ich will dich annehmen oder so irgendwie was. Ich weiß nicht, wie das Like heißt. Und so hat Gott wie quasi in das himmlische Facebook geschrieben, ich will mit dir ein Freund sein. Und jetzt wartet er, bis du klickst und sagst, ja, ich auch. Ich will Frieden mit dir. Nun wandte sich Jesus direkt an Thomas. Er wusste genau, wie die Zweifel an ihm nagten. Und Jesus forderte ihn auf, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus kannte also den Wunsch von Thomas, und man könnte nun denken, dass Thomas vorsichtig seine Hand in diese Wunden von Jesus legte. Doch Johannes berichtet das so, dass man den Eindruck bekommt, dass Thomas Jesus gar nicht mehr berührte, sondern anbetend vor ihm niederfiel und rief, mein Herr und mein Gott. Es war für ihn alles klar. Alle Zweifel von einem Augenblick auf den anderen waren beseitigt. Jetzt war ihm klar, Jesus, mein Herr, er ist Gott, er ist mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Und nun fordert Jesus Thomas auf, nicht mehr ungläubig, sondern gläubig zu sein. Also, man könnte es auch anders sagen, nicht mehr misstrauisch, sondern vertrauend zu sein. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass christlicher Glaube nur dann wirklicher Glaube sein kann, wenn ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Nur dann. Erst dann habe ich erkannt, wer Jesus ist. Erst dann glaube ich an den wahren, lebendigen Gott. Der Glaube an einen Jesus, der tot ist, ist kein rechter Glaube, kein rettender Glaube. Nur wer an den auferstandenen Jesus glaubt, glaubt im richtigen Sinn. Und deshalb schreibt Paulus den Christen in Rom, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wir sehen, die Rettung ist ganz eng verbunden mit dem Glauben daran, dass Jesus auferstanden ist. Es ist interessant oder besser gesagt typisch, dass gerade diese außerordentlich wichtige Tatsache unseres Glaubens sehr oft geleugnet wird. Da gibt es Meinungen, die sagen, es sei nicht wichtig, ob Jesus tatsächlich auferstanden sei oder nicht. Wichtig sei das Gedankengut. Die Gedanken und Weisheiten von Jesus sollen in den Menschen weiterleben. Und ich kann euch garantieren, heute Morgen wird in vielen Kirchen gepredigt, dass die Auferstehung ein Sinnbild ist für Erneuerung des Lebens im Sinn von, dass es ist nicht wichtig, dass Jesus leiblich auferstanden ist, sondern es ist wichtig, dass seine Ideen in uns weiterleben. Ich kann nur sagen, das ist ein fertiger Blödsinn. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Es gibt Theologen und leider nicht wenige, die vertreten, dass die Auferstehung eine Idee der Jünger und der ersten Gemeinden gewesen sei. Sie hätten so ihre Trauer und Ratlosigkeit überwunden. Sie seien nicht fertig geworden. Und dann sieht man das ja heute auch. Wir werden heute Menschen mit dem Tod fertig. Könnt ihr im Radio hören. Sie lassen die Leute in ihren Köpfen weiterleben und nehmen das dann wie eine Art Auferstehung. Das kann man schon machen, ich habe nichts dagegen. Ich würde auch an meine Kinder weiterdenken, wenn sie gestorben wären, oder an meine Frau. Aber das ist keine Auferstehung. Das sind Erinnerungen. Wer so denkt, der glaubt nicht an den lebendigen Gott. Jesus ist wirklich auferstanden. Das beweisen doch die Berichte über die Jünger. Wir können dem Thomas und den anderen Jüngern ja dankbar sein, dass sie so hartnäckig und so ungläubig und so misstrauisch waren, auch wenn sie keine Vorbilder waren, aber sie beweisen uns doch damit, dass sie bestimmt nicht bereit gewesen wären, irgendwie ein Märchen zu glauben. Und dass sie nicht bereit gewesen wären, irgendetwas zu erdichten. Sie hätten sich gegen eine erdichtete Geschichte gewehrt. Sie hätten immer gesagt, nein, wir haben Jesus nicht gesehen. Aber sie haben ja genau das Gegenteil gemacht. Thomas hätte übrigens auch den Leichnam von Jesus nicht gestohlen. Das hatten ja die Pharisäer befürchtet. Die hatten ja noch mehr an die Auferstehung geglaubt als die Jünger. Die Pharisäer sagten zu Pilatus, gefiel bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird, sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Warum? Weil dann klar gewesen wäre, dass Jesus der Messias sein muss, wenn er auferstanden ist. Dann ließen sie das Grab bewachen, weil sie befürchteten, Jesus könnte auferstehen, und sie haben es auf die Jünger geschockt. Die Jünger wären nicht im Ansatz auf die Idee gekommen, den Leichnam von Jesus zu stehlen. Jesus ist auferstanden. Er hatte sein Grab verlassen und er sitzt zur Rechten seines Vaters im Himmel. Und Jesus sagte den Jüngern, wie die Gemeinde in Zukunft wachsen wird. Zu Thomas sagte er, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Das ist ein bisschen billig, so in Klammern. Das war eine klare Zurechtweisung. Denn Thomas verhielt sich nicht vorbildlich. Jesus tadelte zuvor übrigens eben, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, auch die anderen Jünger. Jesus erschien den Elf, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatte. Nicht nur Thomas war also ein schlechtes Vorbild, sondern alle Jünger waren schlechte Vorbilder. In Zukunft wird man Jesus nicht mehr sehen können. Rettung ist nur möglich, wenn man den Zeugen der Auferstehung glaubt. Und deshalb sagt Jesus, Thomas und den anderen anwesenden Jüngern, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das wären wir. In Zukunft werden die Nachfolger von Jesus, ohne ihn gesehen zu haben, an ihn glauben. Es gibt gar keine andere Variante. So wird Kirche wachsen. Folgerichtig schrieb Petrus später, Jesus liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und wohlbemerkt, bei all denen, die behaupten wollen, man könnte den Auferstandenen heute sehen, macht Petrus keinen Unterschied zwischen denen, die den Auferstandenen gesehen haben und denen, die ihn nicht gesehen haben, sondern er macht ihnen deutlich, keiner hat ihn gesehen und ihr glaubt ihm. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Die Apostel sind nun die Zeugen der Auferstehung von Jesus und wir glauben aufgrund von ihrem Zeugnis. Wie Jesus im Gebet sagt, ich bete nicht nur für meine Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Damit sagt Jesus ganz klar, wie ist das Programm, wie Menschen zum Glauben kommen. Aufgrund des Wortes, aufgrund des Zeugnisses der Apostel. Der Glaube wird durch die Verkündigung der Apostel weiter verbreitet. Wir können nicht wie Thomas erwarten, dass Jesus uns erscheint und erst dann, wenn wir ihn berührt haben, glauben. Zu den Glücklichen zählen kann sich, wer an Jesus glaubt, ohne ihn gesehen zu haben. Wir vertrauen heute dem Zeugnis dieser Apostel. Und wenn mich jemand fragt, warum glaubst du an die Auferstehung, dann sage ich glaube an die Auferstehung, weil ich dem Zeugnis der Apostel glaube. Dann kommt natürlich auch noch das Zeugnis vom Heiligen Geist dazu, aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich glaube ich daran, weil ich ihrem Zeugnis vertraue. Wir können nur so zum Glauben kommen. Wir vertrauen heute dem Zeugnis dieser Apostel, die nicht glauben wollten, dass Jesus auferstanden war. Ihr Zeugnis kann gerade deshalb überzeugen, weil sie ja zuerst nicht glaubten, erst als sie den Auferstandenen gesehen und berührt haben. Und nun sind sie für uns Zeugen und wir vertrauen ihrem Zeugnis. So lesen wir im Hebräer, es war der Herr selbst, durch den die Botschaft zunächst verkündigt wurde und diejenigen, die sie an uns weitergaben, hatten ihn persönlich gehört, ihr Zeugnis war zuverlässig. Das ist ganz eindeutig, wir glauben aufgrund dieses Zeugnisses und dieses Zeugnis haben wir vorliegen in der Bibel. Die Auferstehung ist einer der wichtigsten Grundpfeiler unseres Glaubens. Wenn wir die Auferstehung Jesu in Frage stellen, dann stellen wir den gesamten Glauben in Frage. Wer sagt, dass Jesus auferstanden ist, sei nicht so wichtig, der reißt einen Pfeiler des Glaubensgebäudes ein, das alles andere mitreißt. Denn dann wird alles bedeutungslos. Wäre Jesus nicht auferstanden, wären wir alle verloren und noch in unseren Sünden. Wir würden von dem jüngsten Gericht nicht bestehen können. Aber nun können wir mit Paulus bekennen, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Das sollte Grund genug zur Freude sein. Jesus hat den Tod besiegt und durch ihn sind wir zum Leben befreit. Mit Petrus können wir voll Dankbarkeit sagen, gepriesen sei der Herr und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Und diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Christus vom Tod auferstanden ist. Bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist. Diesen Weg ans Kreuz, wo du dich verspotten ließest und für unsere Schuld starbst. Und wir danken dir, dass wir wissen können, dass du auferstanden bist. Dass das Zeugnis der Apostel klar und übereinstimmend ist. Es ist kein Leichnam zurückgeblieben. Du bist auferstanden und damit hast du den Tod besiegt und damit hast du uns die Türe in den Himmel aufgestoßen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.